ARD. Handball auf die Eins. Der Sportschau-Podcast zur Handball-WM mit Stefanie Müller-Spirrer.
Dominik, wie schön, dein Antlitz zu erblicken. Wir sind hier in so einem unfassbar komischen Nebenraum, wenn ihr es ehrlich wissen wollt. Rechts von uns Waschmaschine und Trockner, links von uns ungefähr 37.522 Gläser verschiedenster Art.
Aber hätte ich das gewusst, hätte ich meine Wäsche aus dem Hotel gleich mitgenommen. Da hätte ich dir mal zeigen können, dass ich das auch hinkriege.
Ja, jetzt weißt du das ja. Wir sind hier nämlich in so einem Nebenraum, in dem Gebäude, in dem immer die Pressetermine stattfinden mit der Mannschaft. Heißt, wenn du jetzt was zu waschen hast in den nächsten Tagen, Dominik,
nehme ich mit.
Können wir während des Pressetermins, kannst du hier mal schön eine Runde waschen. So, ein bisschen Gläser polieren. Also es ist ein ulkiger Raum, macht aber nichts. Wir freuen uns einfach hier zu sein und wir haben ja eine große News.
Ne? Ja, Yogi ist nicht da.
Yogi ist nicht da. Ja, aber Juri bleibt da. Das ist natürlich sehr entscheidend für die deutsche Handballnationalmannschaft bei der WM. Juri Knorr, Knie wohl nur überdehnt. Klingt jetzt auch nicht so richtig schön und angenehm. Aber es ist natürlich super wichtig, dass er offensichtlich hier weiter performen kann.
Und er wird nochmal einen kleinen Test machen. Wir haben ja nochmal eine Trainingseinheit und da wird nochmal genau getestet, welche Bewegungen, Abstoppbewegungen er machen kann und wie er sich dann besser fühlt. Weil das schmerzverzerrte Gesicht, das hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, muss ich ehrlich sagen.
Das hat dir mit wehgetan, ne?
Ja, das hat mir mit wehgetan.
Du guckst immer noch schmerzverzerrt, wenn du jetzt dran denkst. Aber ich glaube, wir bringen gleich ein bisschen Glück und Glanz in dein Gesicht. Denn wir werden jetzt einem Mann zuhören, den wir treffen durften. Und es ist total cool, dass er sich die Zeit genommen hat. Und weil natürlich Yogi Bitter trotzdem irgendwie bei uns ist, auch wenn er nicht so richtig da ist, hat er uns zumindest mal per Sprachnachricht versucht zu übermitteln, wie man so einen prominenten Gast heute ordentlich ansagt. Yogi übt. So geht das.
Was sagt eigentlich Yogi?
Unser heutiger Gast ist geboren in Horgen. Jetzt sollte es überall schon Klick machen. Alle sollten wissen, wer es ist. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich bin gespannt. Und unser heutiger Gast ist natürlich einer der weltbesten Handballer. Er ist, ich weiß es nicht, wie oft, der beste Spieler der Liga gewesen. Ich glaube, 5-mal, mehrfacher deutscher Meister, Pokalsieger, hat eine Ära geprägt in seinem Herzensverein, den Rhein-Neckar-Löwen. Hat es wirklich, ja, sehr, sehr lange, oder seinen Lieblingssport sehr, sehr lange betrieben, jetzt seine Tätigkeit auf die Bank verlegt und schickt sich an, mit seinen lieben Schweizern, uns Deutschen, wieder mal ein Bein zu stellen. Und lieber Andi Schmid, herzlich willkommen im Podcast. Ich bin gespannt, was du zu berichten hast, wie du dir das jetzt so vorstellst, wie das mit diesem fiesen Beinstellen jetzt klappen soll.
Ich finde, der Yogi, der kann das teasen.
Voll.
Hat er gut gemacht.
Wenn er nicht da ist, dann kann er das.
Nein, wir hätten ihn natürlich gerne hier, aber es ist schön, dass er uns hilft, dann unseren Gast entsprechend groß zu machen. Man muss den gar nicht groß machen. Man verwendet Superlative sparsam normalerweise, habe ich gelernt. Aber bei ihm kann man sie einfach so droppen, Dominik, oder?
Ja, sehe ich auch so. Ich habe ja sehr, sehr lange gegen ihn gespielt. War auch immer sehr knifflig, weil er hat alle Fäden in der Hand auf der Platte, aber auch immer mal ein Trick, immer mal ein Anspiel, No-Look. Also ich könnte ja jetzt zig Beispiele nennen, wie Alfred Gislason uns das beim THW Kiel vorgelegt hat in seinen Videoanalysen. Da war alles dabei. Also wenn du da eine Matte von Andi Schmid machen müsstest, da hättest du Terabyte-Platten voll Videoanalysen. Aber der Superlative und des großen Respekts finde ich einfach hervorragend.
Ja, Best of Andi Schmid ist also gleich auch Best of Handball. Und was Yogi gesagt hat, stimmt. 5-mal wertvollster Spieler der Bundesliga. Er hat diverse Titel gesammelt. Vergangenes Jahr noch auf der Platte gestanden, auch eben bei der deutschen Heim-EM. Dann aber die Karriere beendet, jetzt schon Trainer. Also ziemlich krasses Jahr für Andi Schmid. Und wir können was lernen, Dominik.
Und zwar?
Das verrate ich dir jetzt noch nicht. Du musst einfach gut zuhören, denn das gilt nicht nur für den Handball, sondern ich finde auch fürs Leben. Wir hören jetzt Andi Schmid. Hoi Andi.
Hoi.
So soll ich anfangen, wurde mir gesagt. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit für uns hast. Wie geht's dir denn einen Tag danach?
Müde bin ich. Als Spieler war das ein bisschen einfacher. Da konntest du nach dem Spiel ins Hotel liegen, hast nicht mehr groß Gedanken gemacht. Jetzt als Trainer ist es schon ein bisschen anders. Du analysierst nochmal das eigene Spiel, dann weißt du, dass du 2 Tage später gegen Deutschland spielst. Das ist so, man muss so zweigleisig fahren. Von dem her war die Nacht relativ kurz, muss ich ehrlich sagen.
Das ist von außen betrachtet eine ulkige Vorstellung, weil man ja als Spieler vielleicht körperlich deutlich mehr agiert als Trainer und trotzdem ist man als Trainer am Ende mindestens genauso müde.
Es ist schon so, dass einem viele Sachen durch den Kopf gehen, dann so ein bisschen diese Ohnmacht, dass man den Ball nicht in der Hand hat, das ist, glaube ich, das Schwierigste im Ganzen. Oder das Prozess Spieler zum Trainer, ich glaube, das macht mir am meisten zu schaffen, dass man gewisse Sachen nicht mehr in den eigenen Händen hat. Man muss probieren, dass 16 Spieler ihre beste Leistung zeigen. Das sind alles unterschiedliche Charaktere, die muss man anders angehen. Der eine braucht, dass man ihm über den Kopf streichelt. Der nächste braucht vielleicht einen Tritt in den Allerwertesten. Von dem her muss man wirklich auch ein bisschen Psychologe sein. Und das ist sehr vielfältig. Und da bin ich noch auf der Suche nach dem richtigen Weg, wenn ich ehrlich bin.
Ja, was ja total verständlich ist, denn vor einem Jahr hast du ja noch mitgespielt und hattest nicht die Ohnmacht, an der Seite stehen zu müssen, sondern warst noch mit auf der Platte. Wie krass ist dieser schnelle Switch für dich?
Ja, der ist schon krass, wenn ich ehrlich bin, weil das ging schon alles brutal schnell. Ich bin immer noch so in der Learning-Phase. Ich erkenne, dass an gewissen Tagen erkenne ich, dass ich da was falsch gemacht habe. Und im Endeffekt werden mir immer wieder Fehler passieren. Das werden mir auch, ich hoffe, ich bin in 10 Jahren noch Trainer, da werde ich auch Fehler machen. Für mich ist das Authentische extrem wichtig. Und so bin ich. Ich spreche manchmal auch aus dem Bauch heraus und möchte die Spieler so angehen und dass die Spieler mich so erleben, wie ich bin. Und da werde ich manchmal die richtigen Worte finden und manchmal nicht.
Und natürlich haben dich ja ganz viele, die auch jetzt auf der Platte stehen, noch als Spieler erlebt. Du hast als Spieler auch unfassbar viel erreicht. Gilt's als einer der größten Spieler überhaupt. Da sind so Namen gefallen wie der Messi oder der Beckenbauer des Handballs. Wie gut ist das, sowas zu hören? Oder denkst du, hör mir auf mit Fußball?
Ja, das ist dann wahrscheinlich von den Leuten außen ist das immer so. Ich kenne jetzt mittlerweile die deutschen Medien relativ gut. Man wird hochgelobt, aber man wird auch manchmal in den Graben getreten. Es gibt halt nur die Extreme. Und ich habe das in meiner Karriere selber erlebt. Ich wurde 2010 als Absteiger des Jahres tituliert von einem Handballmagazin. Und 6 Jahre später haben sie mich Messi des Handballs genannt. Also die Schnelllebigkeit des Sportes ist mir schon bewusst. Und deswegen möchte ich mich eigentlich im negativen wie im positiven Fall auch nicht so hochziehen oder runterziehen lassen. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin stabil in meiner Mitte, in meiner Bauchmitte und deswegen ist es schön natürlich. Jeder Mensch wird gerne gelobt. Jedes Lob ist schön, besser als Kritik, aber dass man das einschätzen kann, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Stabil in der Mitte, das nehme ich mir mit. Großes Ziel. Wenn wir aufs Turnier gucken, den Start für die Schweiz, war es die häufigste Frage in den letzten 18 Stunden, ob nur eine Halbzeit gespielt wurde bei einem Ergebnis, einem Endergebnis von 17-17?
Ja, hatte ich schon ein paar Nachrichten, muss ich ehrlich sagen, dass natürlich viele Leute gefragt haben, ja, Abwehrspektakel oder nee, Torfestival. Nikolai Jakobsen hat mir gestern geschrieben, gratuliere zum Torfestival. Aber wir haben gewusst, dass es auch schwierig wird. Wir nehmen diesen Punkt mit und die Nachrichten, ob jetzt das Halbzeitergebnis war, die werde ich auch nicht beantworten.
Okay, dann wissen alle schon mal Bescheid. Jetzt kommt allerdings Deutschland. Und obwohl du natürlich ja Deutschland liebst, den deutschen Handball bestens kennst, da auch eine Legende bist, hast du eigentlich keinen Bock drauf. Hast du gerade in der Pressekonferenz laut und deutlich gesagt, du hast keinen Bock, schon wieder gegen diese Deutschen zu spielen.
Nicht, weil wir Angst haben vor den Deutschen, aber weil es einfach ein bisschen, jetzt hatten wir wirklich eben letztes Jahr in Düsseldorf das Eröffnungsspiel, jetzt haben wir Deutschland in der Gruppe, in der Qualifikation für die Europameisterschaften, jetzt spielen wir gegen Deutschland an der WM. Das nächste Deutschlandspiel kommt bereits im Mai wieder. Ja, ist ein bisschen ermüdend. Wir haben natürlich auch nicht die besten Erfahrungen gemacht. Das ist, wenn man keine guten Erfahrungen macht, dann möchte man solche Dinge eigentlich nicht nochmal erleben. Und deswegen wäre es uns auch okay, für uns wäre es okay gewesen, gegen einen anderen Gegner zu spielen. Aber so ist das. Es ist kein Wunschkonzert. Wir sind bei einer Weltmeisterschaft dabei. Wir werden uns möglichst teuer verkaufen morgen. Wir werden gewisse Risiken eingehen. Und dann werden wir in meinem Kopf sicherlich besser aussehen als die letzten beiden Spiele.
Und es wird Menschen geben auf der Platte, die da stehen, die traurig sind, dass Andy Schmid nur an der Seite steht. Hör mal.
Bisschen schade, weil bei der Heimturnier letztes Jahr hat er leider keinen Wurf aufs Tor gegen mich gehabt. Deswegen hätte ich auch gerne einen Ball gegen ihn gehalten. Nein, aber natürlich ist das was ganz Besonderes. Ich habe mit Andy, glaube ich, 3 Jahre zusammengespielt. Und es gehört zu den besten Spielern aller Zeiten. Und jetzt als Trainer geht er seinen Weg. Da bin ich mir sicher, dass er das machen wird. Ich kenne ihn ja sehr gut. Und deswegen wünsche ich ihm nur das Beste da. Hoffentlich gegen uns jetzt nicht, sage ich mal. Gegen uns kann er gerne einen Gang zurückschalten. Aber sonst wünsche ich ihm das Beste, weil er ist ein super Spieler, super Mensch. Menschen, auch super Trainer und für uns ist natürlich was ganz Besonderes, weil wir alle schon entweder mit oder gegen ihn gespielt haben.
Ja, David Späth. Klar, ihr habt eine Verbindung miteinander und als gegnerischer Spieler ist so ein David Späth im Tor ja schon anstrengend. Als gegnerischer Trainer sieht man den ja ganz klar als großen Faktor auch, oder?
Ja, Deutschland hat sicherlich vielleicht mit Dänemark die 2 besten Torhüter der Welt oder das beste Torhüter-Duo, auch die Mischung zwischen einem erfahrenen und einem Jungen, wie jetzt David. Das sucht seinesgleichen. David ist für mich immer noch der junge Spieler, der Jugendspieler, der hochkam und was ich an ihm am meisten schätze.
Ihr habt bei den Rhein-Neckar-Löwen zusammengespielt.
Genau. Und über sportlich müssen wir gar nicht sprechen, also was er für eine Entwicklung genommen hat in seinen jungen Jahren, das sieht jeder, aber was vielleicht nicht jeder sieht, dass er ein ganz anständiger Junge ist und das finde ich so schön an ihm, dass er Anstand hat, dass er sehr freundlich ist, dass er sehr offen ist. Das ist mir so geblieben, wie er sich immer bedankt hat für alle Kleinigkeiten und das finde ich richtig schön. Bei einem Menschen und über den Sportler David Späth brauchen wir nicht sprechen. Das ist fantastisch, was er in Eilzeit für eine Entwicklung genommen hat, sowohl bei den Löwen wie auch bei der Nationalmannschaft. Und ihm steht Tür und Tor offen für die nächsten 15 Jahre.
Ja, unbedingt. Auf jeden Fall ein Riesentyp. Nicht nur was die Körpergröße angeht, sondern eben auch was er da macht auf der Platte und neben der Platte, wie du ja gerade gesagt hast. Wann geht denn der Trainer Andy Schmid danach glücklich nach Hause oder beziehungsweise ins Hotel und kann gut schlafen?
Morgen nach dem Spiel.
Mhm. Oder gar nicht?
Wann gehe ich glücklich nach Hause? Ich bin generell eigentlich glücklich. Also auch
wenn. Das klingt doch so schön.
Also ich habe gesagt, ich bin stabil in der Mitte.
Ja, stabil in der Mitte.
Nee, es ist. Ich bin glücklich, dass wir hier sind. Ich bin glücklich, dass wir uns auf der besten Bühne oder auf der größten Bühne präsentieren können. Und glücklich bin ich morgen, klar, wenn wir auch ein gutes Resultat haben. Im Endeffekt ist es schon noch ein Resultatsport und dass wir morgen einfach an unser Leistungsmaximum kommen. Und aber Deutschland bestimmt dann schon auch, wie das Spiel ausgeht mit ihrer Leistung. Also auch wenn wir am Leistungsmaximum spielen und sie auch, dann wird es auch dann schwierig oder fast unmöglich. Also wir müssen schon auch auf Deutschland hoffen, dass sie nicht ihren besten Tag erwischen.
Ja, da werden jetzt die Menschen, die zuhören, wahrscheinlich geteilter Meinung sein, Andi, ob die Deutschen vielleicht doch den besten Tag erwischen sollten, unbedingt, weil die Fans sich das natürlich wünschen. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ganz, ganz viele Menschen in Handball-Deutschland auch dir und der Schweiz die Daumen drücken. Dafür hast du einfach viel zu viel auch für den deutschen Handball getan. Ich sag mal, stabil in der Mitte bleiben. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Drück die Daumen und wenn sich alle wundern, warum wir von morgen reden, wir nehmen ja auf am Tag vor dem Spiel. Das heißt, wenn ihr es hört, ist es schon heute und es geht quasi eigentlich los. Andy Schmid, vielen Dank.
Danke dir. Bis bald.
Setz dich mal gerade hin, Dominik. Stabile Mitte, stabile Mitte. Andy Schmid sagt, er ist stabil, er ist glücklich. Klingt gut, ne?
Ja, das ist ja total aufgeräumt, oder? Also ich habe auch die Pressekonferenz mit ihm ja draußen angehört und da sprach er von Ungeduld. Und dass er das mag, wenn man ungeduldig ist, weil er ist ein Typ, der Dinge verändern will, der Sachen anschieben will. Und das mag ich an ihm, dass er das jetzt vom Spielfeld als Spieler voll ins Trainerdasein mit aufnimmt und was weitergibt aus seinen Erfahrungen.
Ehrlich gesagt, mit dem Satz hat er bei mich schon sofort gehabt. Ich fühle das ja komplett. Ungeduld ist, fühlt sich für denjenigen, der es empfindet, schlimm an, aber eigentlich ist es ja was Positives. Weiß ja quasi was Aktives ist, was man irgendwie so in sich kribbeln fühlt. Das war auf jeden Fall schön mit Andy. Das Verrückte ist, dass wir heute ja so ein bisschen was Besonderes haben. Wir sind quasi ja, blicken aufs nächste Spiel gegen die Schweiz, also gegen diesen Andy Schmid, haben gleich noch einen fulminanten Gast. Und wenn euch Handball aber nicht reicht, ja, und ihr natürlich auch Fußball braucht, eure Ladung Fußball, dann gibt's die immer im Bundesliga-Update, der Sportschau-Podcast mit Tobi Schäfer, Anne Hild und Jens Wahlbrot. Auf jeden Fall mal reinhören, denn die beschäftigen sich natürlich jetzt auch wieder mit der Rückrunde, die in der Bundesliga startet, dann ist die zweite Liga zurück und es gibt so viele Fragen zu klären, das alles im Bundesliga-Update. Also wir daten uns aber nur ab in Sachen Handball, denn wir haben hier Handball auf der Eins.
So nämlich.
So nämlich. Und wir haben heute noch jemanden getroffen, der quasi dein Konterpart sein könnte, Dominik.
Flügelzange.
Ja.
Also ich war ja damals links außen und da braucht man immer einen kongenialen Partner auf rechts außen. Das war zur Nationalmannschaftszeit mal Florian Kehrmann am Anfang oder auch Patrick Krötzky. Mhm. Und mit Timo Kastening, mhm, das habe ich schon gedroppt, mhm, habe ich leider nie zusammengespielt. Aber ich finde es sensationell. Ich glaube, wir hätten uns auch die Bälle sehr gerne zugespielt.
Ja, das werden wir jetzt fühlen, dass es genau so zugegangen wäre auf der Platte. Denn das hat sich auch hier bei uns am Interviewtisch gut angefühlt zwischen euch beiden. Was für eine Flügelzange mir gegenüber, Dominik Klein und Timo Kastening. Also, es ist mittags, sagen wir so, am Tag nach dem ersten deutschen Spiel. Und Timo kann gerade so schon reden. Timo, wir freuen uns, dass du da bist, aber du bist müde, hast du gesagt.
Ja, ich habe gerade noch mal kurz das Schläfchen gemacht, weil war sehr, sehr schwer heute gestern in den Schlaf zu finden. Deswegen habe ich heute Morgen ein bisschen trainiert, gerade noch mal die Augen zugemacht und jetzt sitze ich hier.
So ein kleines Vormittagsschläfchen quasi.
Ja, das ist das Beste, was es gibt, oder? Das sollte man öfters machen.
Schläfst du vormittags ab und zu?
Nee.
Ich auch nicht.
So nach dem Frühstück direkt noch mal ins Bett quasi.
Aber ja, ja? Voll gut.
Ja, ja, finde ich auch vollkommen okay. Warum war es für dich gestern schwer, einen Schlaf zu finden, Timo?
Ich glaube, da war ich nicht der Einzige. Wir haben immer so eine Kartenrunde und da ging es irgendwie allen Spielern so.
Da wurde schon wieder Witches gezockt.
So ist es.
Haben wir alles schon rausgekriegt.
Ja, das ist doch super. Und ja, dann haben wir gesagt, komm her, bevor wir jetzt irgendwie wach im Bett liegen, spielen wir einfach noch eine Runde Karten und dann, ja.
Auf dem Zimmer dann? Oder habt ihr dann
wir haben unten einen Besprechungsraum und der ist quasi auch der Teamraum, wo Dart gespielt werden können, wo wir momentan unsere Jerks-Runde haben, wo wir immer zusammen hier die Serie von
Runde?
Christian Ulm und Fariadi.
Ah.
Mhm. Haben wir einige Jungs dabei, die das noch nicht gesehen haben oder Witches wird dort gespielt oder wenn Alfred Videobesprechung macht, sind wir auch dabei und dann ist das quasi unser Aufenthaltsraum.
Und wer ist da die Witches, also die Kartenspielrunde?
Da ist der Steini dabei.
Golli?
Golli und Nils Lichtlein.
Ah ja. War das beim Kartenspielen auch so ein harter Kampf zu Beginn und hinten raus dann eine souveräne Geschichte oder wie lief es beim Kartenspielen?
Würde ich sagen, weil ich am Anfang auch sehr schlecht war, aber hinten raus hat er Nils Lichtlein verloren, deswegen war es auch in Ordnung.
Wie doof ist das für dich ganz persönlich als Gefühl, dass du jetzt deinen Auftakt noch nicht hattest, sondern erstmal nur zugeguckt hast?
Natürlich spielt man immer lieber, als dass man auf der Bank sitzt und zujubelt. Ich glaube, das ist völlig normal. Aber wir sind im Mannschaftssport. Also ich kann mich ja jetzt nicht nach einem Spiel hinsetzen und irgendwie ein Fass aufmachen oder sonst. Das ist absolut fehl am Platz. So fühle ich mich auch nicht. Also ich saß gestern auf der Bank, habe die Mannschaft unterstützt. Und Dominik wird es kennen. Wenn deine Chance kommt, dann musst du sie nutzen. Das ist egal, ob das jetzt in der Minute 1 ist oder wenn es in einem dritten Spiel in der Gruppenphase ist, wenn Cebu in der 58. Minute 2 Minuten bekommt. Da kannst du nicht jammern oder heulen, sondern musst da sein, wenn du auf die Platte kommst. Und so versuche ich auch, das Turnier anzunehmen.
Ja, ich will das mal auch nochmal aufgreifen und vertiefen, weil das ist tatsächlich, was gar keine leichte Aufgabe ist, auch für uns außen und gerade bei Alfred. Ich habe ja 8 Jahre unter ihm trainiert. Und wenn du dann aber abschaltest, selbst in der 50. Minute und denkst so, oh ja, okay, komm, jetzt komme ich heute nicht mehr ran und es ist ja eh schon, nee, es kann immer was passieren. Also ich war auch selber immer am Dehnen und am Bereitsein, auch am emotionalen Bereitsein. Es ist ja immer ein Team im Team, so nenne ich das immer. Wenn die Position, die du selber spielst, erfolgreich ist, dann trägt sie dazu bei, dass die ganze Mannschaft erfolgreich ist. Und so sind wir als Außen immer bereit, auch emotional bereit. Und da gilt es nicht, irgendwie sich zurückzulehnen auf der Bank, sondern da wird das Handtuch gewählt, die Flasche gereicht und dann ist das einfach, bist du auch dabei und bist Teil des Teams natürlich.
Was gehört denn dazu, emotional bereit zu sein oder zu bleiben über diese ganze Spielzeit?
Ja, für mich ist es so, wie Dominik das gerade angesprochen hat. Vor allem ist es für mich sehr, sehr wichtig, wenn ich weiß, dass ich am Spieltag nicht anfange, mich gut zu erwärmen. Mhm. Im Spiel versuche ich mir dann immer die Sachen, die ich mir notiert habe fürs Spiel, die für mich wichtig sind, wichtig sind, weiter fokussiert zu bleiben, dass ich sage, wenn ich ins Spiel komme, muss ich das Gefühl haben, schon gespielt zu haben. Also ich weiß, welcher Spieler spielt auf halb links, welcher Spieler spielt auf der Mitte, welcher Spieler spielt den Diagonalpass in die Ecke. Das heißt, ich versuche, das Spiel aufmerksam zu schauen und dann emotional da zu sein. Cebo, die Jungs zu unterstützen, auf der Bank aufzustehen, sich ein bisschen bewegen, in der Auszeit sich mal kurz zu dehnen und solche Sachen. Also klappt mal besser, mal schlechter, aber es ist ja auch manchmal, wenn du von Minute 1 an spielst, klappt es ja auch manchmal besser, manchmal schlechter.
Du hast gerade gesagt, das hast du dir aufgeschrieben oder schreibst du dir auf? Heißt das, es gibt so eine Art Timo Kastening Journaling? Das ist ja voll das Ding auch. Also schreibst du das richtig mit Hand und Stift oder tippst du was ins Telefon oder wie stelle ich mir das vor? Hast du so ein Notizbuch?
Ich glaube, jeder Spieler hat sich Gedanken gemacht oder schreibt sich irgendwelche Sachen auf, die er für dieses Spiel braucht. Ich weiß noch damals, als ich in Hannover war, hatten wir eine schlechte Phase unter Carlos Ortega. Da hat er dann irgendwann Notizbücher in die Kabine gelegt und hat gesagt, ja, damit ihr Jungs nicht mehr so viel vergesst, schreibt ihr alles runter. Und seitdem schreibe ich mir bei jedem Spiel mein kleines Notizbuch ein paar Sachen rein und dann kommt das vorm Spiel aufs Tape, weil ich sage, wir außen haben nicht ganz so viele Sachen, an die wir im Spieltag oder am Spieltag denken müssen im Spiel, und ich möchte mir nicht den Fehler in der 58. Minute zumuten oder den vergessen, weil ich es vergessen habe. Dann schaue ich ab und zu nochmal drauf und dann
bleibt es. Also im Prinzip eine Art Spickzettel.
Genau.
Abgeguckt.
Wenn man sich nicht so viele Sachen...
Sechs raus, eigentlich direkt auswechseln.
Wenn man sich nicht so viele Sachen merken kann. Ne?
Aber hast du das auch gemacht und gehabt?
Nee, ich habe tatsächlich viel mit Visualisierung gearbeitet und zusätzlich habe ich tatsächlich auch externe Hilfe mir genommen. Ab 2010 hatte ich einen Performance Coach und habe mich da immer versucht, in einen guten Zustand zu bringen.
Aber ich glaube, Timo hat genau das ja auch entdeckt. Ne? Du arbeitest ja auch mit jemandem zusammen, mit einem Coach, mit einem Mental-Coach, der dir auch durch das ein oder andere Tal, das es zuletzt gab, irgendwie geholfen hat, ne?
Ja, absolut. Also so wie Dominik das gesagt hat, hilft mir sehr, sehr viel.
Dann hast du einen kleinen Tipp, den du auch vom Mental Coach hast, was man so fürs Mindset tun muss, um immer auf dem Punkt da zu sein?
Das Erste, was mir gerade in den Kopf kam, ist so diese deutsche Mentalität vielleicht mal abzulegen, immer erst auf das Negative zu gucken, sondern auch zu schauen, okay, in was bin ich gut, was mache ich denn gut, was zeichnet mich aus, welche Stärken habe ich, was sind meine Charaktereigenschaften, die Leute neben mir mögen, und sich vielleicht auch mal darauf zu fokussieren, anstatt immer direkt ins Negative zu fallen.
So, habe ich gestern gesagt, Kritik beginnt man erstmal mit einem Lob.
So nämlich.
Drück dir ganz fest die Daumen für diese Weltmeisterschaft, für das nächste Spiel, für alle Spiele und überhaupt und natürlich fürs Mindset.
Vielen Dank, Timo. Euch noch viel
Danke.
Spaß.
Timo macht auf mich so einen extrem aufgeräumten Eindruck. Ein bisschen verschlafen heute mal noch ausnahmsweise, aber ansonsten so aufgeräumt und so krass bei sich. Also dieses stabile Mitte, was wir bei Andi schon gehört haben, fühle ich auch bei Timo.
Ja, total, weil er aber auch mit sich im Reinen ist und er ist einfach völlig klar raus, guckt jedem in die Augen, ist offen, nimmt kein Blatt vor den Mund. Von daher, ja, ich glaube, die Flügelzange, das wäre schon cool gewesen, da hätte ich gerne mal mit ihm gezockt.
Ja, aber vielleicht könnt ihr ja zumindest abseits der Platte eine Flügelzange aufmachen, bei was auch immer. Wir machen einen riesen Kontrast auf, könnte man jetzt sagen, denn Timo ist ja jetzt für einen Handballer jetzt nicht unbedingt rein körperlich der Größte. Aber wir wollen auf dieses Spiel schauen gegen die Schweiz mit unserem Oberexperten, mit Flo Nass. Und der schaut auf jemanden im gegnerischen Team, also bei den Schweizern, der der Größte ist. Und das vielleicht auch nicht nur rein körperlich.
Vorbereitet wie Flo.
Früher waren Typen wie er die Männer auf der sogenannten Königsposition, Rückraum links. Wer da nicht mindestens 1,98 groß war und 100 Kilo schwer, der konnte gleich wieder nach Hause gehen. Unbrauchbar. So wirkt Lenny Rubin bei den Schweizern heute ein bisschen wie aus einer anderen Zeit. 2,5 Meter, 115 Kilo. Ein Spieler, den man früher mit einem einfachen Rückpass oder einer Kreuzung in Position gebracht hätte und dann drauf das Ding. Der Handball aber hat sich total verändert. Er ist ja nicht nur schneller geworden und leichtfüßiger, er bringt Stars hervor wie Gitzel, Pitlick oder auch Uschins. Die kommen eben nicht über die Größe. Und trotzdem haben Leute wie Lenny Rubin natürlich immer noch ihren Platz und werden aufgrund ihrer Wurfkraft gefürchtet. Lenny spielt seit 7 Jahren in der Bundesliga, aktuell in Stuttgart, zuvor in Wetzlar, geboren sogar in Deutschland, in Dormagen, weil sein Vater zu dieser Zeit, 1996, bei Bayer Dormagen spielte und einer der großen Schweizer Handballstars war. 239 Länderspiele machte Martin Rubin, der der Bueb, wie sie ihn nannten, für die Schweiz. Das sind übrigens 21 mehr als Andi Schmid. Nach dem Ausfall von Manuel Zehnder ist das Spiel der Schweizer wieder abhängiger geworden von Lenny Rubin. Und er bindet natürlich auch die Aufmerksamkeit der gegnerischen Abwehr. Einfach mal werfen lassen, das verbietet sich. 845 Tore in der Bundesliga sind dann einfach auch ein amtlicher Wert. Und deshalb haben Typen wie Lenny Rubin auch immer noch ihre Berechtigung. Auch heute gegen Deutschland.
Lenny Rubin, Riesentyp. Also ich meine, bietet sich an, das zu sagen, das sind natürlich krasse Zahlen, aber eben mehr als das. Da steckt auch was dahinter.
Also hinter dir, um jetzt nochmal diesen Raum einzunehmen, stehen drei Kühlschränke. Ich glaube, ich könnte mir den genau so vorstellen, dass Lenny
Rubin...
Es stehen
hier wirklich drei Kühlschränke. Also,
ja, das hole ich doch nicht einfach so her. Ja. Ich meine, solche Schränke, wie es einfach im Handball nun mal gibt, die dann auch noch schnell und wendig sein können. Also der liegt ja auch teilweise auf dem Boden, springt voll von 6 Meter im Gegenstoß ab und lässt den Ball quasi hinten am Touchdown-mäßig, legt er den rein. Daher, Lenny Rubin ist eine absolute Bereicherung für den Schweizer Handball und ist einfach auch eine Stütze, um mal wieder dabei zu bleiben, von stabiler Mitte oder in dem Fall Rückraum links, dass sie den brauchen.
Ja, und es ist ja auch nicht so leicht für die Schweizer Nationalmannschaft, denn natürlich einer der besten überhaupt, was auch für die Handball-Bundesliga gilt, ist ausgefallen mit Manu Zehnder. Grüße an der Stelle, gute Besserung. Das kann man auch nicht ganz so leicht verkraften, so eine Ausfall.
Total nicht. Ich habe Andi Schmid auch am Flughafen getroffen, als wir hier in Dänemark angekommen sind. Da ist er so ganz alleine mit seinem Köfferchen rausgekommen und dachte sich schon, kommst du alleine hier zur WM? Und da sagt er, du, als Trainer ist das alles nochmal ganz anders wie als Spieler. Du machst dich 7 Wochen, bereitest du dich auf die WM vor, mhm, und im ersten Testspiel nach 20 Minuten ist alles wieder für die Katz. Mit der ganzen Vorbereitung, weil er natürlich mit der Zentrale, Manuel Zehnder, ein ganz anderes Spiel hätte aufbauen wollen, mhm, ganz andere Ziele auch verfolgt. Daher das Manu an der Stelle, Comeback Stronger, Hashtag.
Unbedingt, das wünschen wir uns, wünschen wir Manu. Und wir freuen uns auch auf dieses Spiel gegen die Schweiz, Deutschland gegen die Schweiz. Was erwartet ihr oder auch hinterher, wie habt ihr es gefunden? Wir freuen uns ja auf eure Meinungen, auf eure Fragen. Handball auf die 1@sportschau.de, das ist die Mailadresse. Und jetzt müsste man vielleicht nochmal dazu sagen, die 1 in dieser Mailadresse, die schreibt man wie eine 1, also wie die Ziffer, also nicht ausgeschrieben. Ihr wisst, was ich meine. Handball auf die 1@sportschau.de. Konntest du mir folgen, Dominik?
Ich konnte dir folgen. Meine E-Mail ist angekommen, die ich gestern gedroppt habe. Also nachdem ich ja Lob und Kritik an diesem Podcast gerne weiterleiten möchte, mache ich das per E-Mail.
Habe ich noch gar nicht gesehen, E-Mail.
Ja. Kriegst du.
Ist das auch eine kleine Liebesnachricht?
Vielleicht.
Gucke ich gleich mal rein. Also, ich kann jetzt leider nicht mehr länger hierbleiben. Wir müssen es an dieser Stelle abbrechen. Ich muss unbedingt die Mail von Dominik Klein lesen. Wir freuen uns aber, wenn ihr uns abonniert, auf Liken drückt, 730.000 Millionen Sterne verteilt oder was man halt so macht mit Podcasts.
So.
So. Ciao.
Handball auf die 1. Der Sportshow-Podcast zur Handball-WM. Jeden Tag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.